my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 12. Februar 2015. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna mit folgenden Themen. Pforzheim, 23. Februar 2015. Nazi-Fackelmahnwache. Bus aus Freiburg. Betriebsrat, nein danke. Streit bei Stopa in Aachen geht weiter. Und auch in Konstanz sind mehrere Familien mit zahlreichen Kindern von Abschiebung bedroht. Am Dienstag, den 23. Februar, versucht der Freundeskreis Ein Herz für Deutschland, wie er sich selber nennt, in Pforzheim in Nordschwarzwald eine geschichtsrevisionistische Fackelmahnwache auf dem dortigen Wartberg durchzuführen. Die Nazis wollen am Tag der alliierten Bombenangriffe auf Pforzheim ihre wahrheitsverdrehende Propaganda loswerden. Dies versuchen sie schon seit 1994 und 2002 wurde der Aufmarsch sogar verhindert. Natürlich ist auch die Polizei wieder mit dabei. Durch massive Polizeieinsätze in den letzten Jahren wurden den Faschos die Veranstaltung Jahr für Jahr durchgeprügelt. Dieses Jahr wird es wieder einen Bus aus Freiburg nach Pforzheim gehen, der von der antifaschistischen Linken organisiert wird. Ihr hört im Folgenden ein Interview zur Mobilisierung für die Gegenproteste.
Ja, dieses Jahr, also am 23. Februar 2015, findet wieder eine Fackelmahnwache in Pforzheim statt von dem sogenannten Freundeskreis Ein Herz für Deutschland. Es sind faschistische Kräfte und wir werden auch dieses Jahr wieder nach Pforzheim mobilisieren und machen dafür einen Bus, der von Freiburg nach Pforzheim und wieder zurückfährt. Diese Fackelmahnwache wird schon seit 1994 gemacht, von Nazis durchgeführt und ist auf jeden Fall der größte faschistische Aufmarsch von Nazis in ganz Baden-Württemberg.
Ja, und ganz kurz zu den Inhalten oder warum die Nazis gerade diesen 23. Februar ausgewählt haben. 1945 wurde an diesem Tag Pforzheim bombardiert und die Nazis betreiben da halt munter Geschichtsrevisionismus bei ihrer Kundgebung, indem sie den deutschen Opfern des Krieges gedenken und dabei halt verschweigen, dass es sich bei diesen Bombardierungen letztendlich darum drehte, halt Deutschland militärisch zu besiegen und dass der Krieg nur nach Deutschland zurückkam, den Deutschland begonnen hatte, der ziemlich viel Elend weltweit eigentlich gebracht hat. Es gab regelmäßig auch antifaschistische Proteste und 2002 gelang es sogar, den Aufmarsch zu verhindern.
Und das wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall schaffen, dass wir diesen Aufmarsch wieder mal verhindern. Also 2002 ist es uns ja gelungen. Wir wissen auch, dass es nicht besonders leicht ist, weil die Nazis sich ja jedes Jahr auf so einem Berg treffen und der von Bullen ziemlich gut abgeriegelt wird.
Jedoch bietet nicht nur der regelmäßige Nazi-Aufmarsch oder diese Kundgebung der Nazis dort Grund, etwas in Pforzheim zu machen. Die Nazi-Szene oder die rechte Szene in Pforzheim ist auch so sehr aktiv außerhalb dieses Gedenkens, dieses alljährlich stattfindenden. Das zeigt zum Beispiel einen Angriff auf das alternative Zentrum Alte Fabrik oder mehrere Angriffe aus rechten Kreisen. Das zeigt die aktive Partei Die Rechte, die in Pforzheim immer mehr in Erscheinung tritt.
Und letzten Samstag.
Und letzten Samstag gab es sogar eine Kundgebung von dieser Partei oder hätte es geben sollen.
Die aber erfolgreich durch antifaschistischen Widerstand verhindert werden konnte. In Pforzheim selbst finden auch gewalttätige Übergriffe durch Faschisten und Faschistinnen statt. So wurde zum Beispiel ein Dönerladen angegriffen, aber auch regelmäßig Antifaschisten und Antifaschistinnen mit zerbrochenen Flaschen durch die Stadt gejagt.
Im Kampf gegen Faschismus oder gegen Nazis können wir uns aber auf keinen Fall auf den Staat oder seine Institution verlassen. Das zeigt schon allein, dass antifaschistisches Engagement irgendwie oder Leute, die sich antifaschistisch engagieren, mit Repressalien überzogen werden. Zum Beispiel in Pforzheim ein Aktivist, der Flugblätter verteilt hat und dann
den Vorwurf des Aufrufs zu Gewalttaten bekommen hat.
Das heißt, Antifaschismus muss man selber machen, kann man sich nicht auf den Staat verlassen. Und deswegen ist es auch wichtig, eben nach Pforzheim zu fahren und dort auf die Straße zu gehen.
Okay, wenn ihr jetzt also mit uns nach Pforzheim fahren wollt, dann könnt ihr euch ein Ticket im linken Zentrum Adelante in der Glümerstraße holen. Das kostet 10 Euro, Soli-Preis sind 12 bis 13 Euro, irgendwie sowas. Und wir freuen uns, mit euch nach Pforzheim zu fahren.
Und genauere Infos findet ihr auf der Seite www.antifaschistische-linke.de.
Es gibt auch einen Freiburger Aufruf, den findet ihr auch auf der Homepage von der antifaschistischen Linken Freiburg. Der Aufruf wird aus Freiburg von verschiedenen Gruppen unterstützt, von autonomen Gruppen, wie aber auch Gewerkschaftsgruppen, wird spektrenübergreifend unterstützt.
Bis dann.
Eine Nazi-Fackel-Mahnwache ist geplant für den 23. Februar in Pforzheim. Aber Gegenproteste soll es auch geben. It's you being one of the few people to ever listen to this. It's the alarm clock that comes to drag you away from the wonderful dream you were having. It's the ugliness we keep concealed, 'cause we don't like how it makes us feel. Die Firma Stopa Anlagenbau in Aachen will die Bildung eines Betriebsrats in der Firma gerne verhindern. Im Dezember 2014 gab es daraufhin einen gerichtlichen Vergleich zwischen den MitarbeiterInnen, die einen Betriebsrat gründen wollten und daraufhin rausgeschmissen wurden, und Stopa. Die im Rahmen der Betriebsratswahl gefeuerten KandidatInnen arbeiten inzwischen wieder, zum Teil neben Mülltonnen, unter direkter Aufsicht durch die Chefs bei Stopa oder in anderen Firmen nach ihrem sogenannten freiwilligen Ausscheiden. Der Vergleich ist inzwischen wieder aufgekündigt von beiden Seiten. Uwe Acker von der IG Metall kann es nicht fassen, was die Firma Stopa im badischen Aachen hier versucht, und berichtete bei uns im Interview.
Da gewesen, die wollten einen Betriebsrat gründen, wollten ihre Geschäftsführung dementsprechend auch unterstützen, weil sie gesehen haben, es gibt ein paar Probleme, nicht mit dem Geschäftsführer selber, sondern im Betrieb. Das wollten die Kollegen lösen, indem sie einen Betriebsrat gründen. Das waren insgesamt am Anfang zuerst über 18 Kolleginnen und Kollegen. 10 haben sich dann bereit erklärt, auch offiziell in Erscheinung zu treten. Und die Problematik allerdings, muss man sagen, haben wir uns ein bisschen anders eingeschätzt, weil der Geschäftsführer, der jetzige Geschäftsführer, war selber mal lange Jahre Betriebsratsvorsitzender, und wir hatten gedacht, es läuft ein bisschen ruhiger ab, wie es eigentlich abläuft.
Im Augenblick sind die Wogen sehr relativ hoch. Ich hatte ja vermutet im letzten Jahr, dass sich das Ganze etwas geglättet hat. Da hatten wir auch schon mal ein Interview eben zu diesem Thema, und da wurde ein Vergleich angestrebt.
Genau, der Vergleich ist auch im Dezember geschlossen worden, am 9. Dezember, vor dem Arbeitsgericht. Also der Richter, muss ich sagen, hat dort ganze Arbeit geleistet bei diesem Termin. Und hat auch darauf hingewiesen, was für strafrechtliche Folgen passieren könnten, wenn die Arbeitgeber sich an dieser Position dran weiter entlanghangeln. Und der Arbeitgeber hat gesagt, okay, wir sehen das ein, und hat dann auch dementsprechend die ganzen Kündigungen zurückgenommen. Die Kolleginnen und Kollegen, die vor Gericht gewesen sind, sollten wieder eingestellt werden an ihre alten Arbeitsplätze mit ihren alten Aufgaben und Tätigkeitsgebieten. Im Gegenzug sollte lediglich nur die IG Metall die Strafanzeige zurückziehen. Das haben wir dann so vereinbart, haben wir auch gemacht. Wir haben am Tag drauf die Strafanzeige zurückgezogen und sind dann allerdings eines Besseren belehrt worden.
Im Grunde genommen habe ich schon gedacht, wir haben schon gedacht, ist eigentlich kein Thema mehr, das Thema ist gegessen. Jetzt ist am 12. Dezember sind die Leute aufgetaucht und haben ja wieder ihre alte Position einnehmen wollen.
Nee, muss ich mich kurz einhaken, nicht 12. Dezember, sondern es war auch vor dem Arbeitsgericht ein Dingens, dass man gesagt hat, okay, lass jetzt die Wogen ein bisschen glätten. Man hat jetzt noch Betriebsurlaub und sowas und am 12. Januar, so war die Vereinbarung, am 12. Januar sollten die Kolleginnen und Kollegen wieder an ihre alten Arbeitsplätze zurückkehren.
Genau, mich um einen Monat geirrt, aber die Arbeitnehmer haben sich auch geirrt. Sie kamen da ein bisschen nicht an die frischen Arbeitsplätze zurück, sondern wie sind sie denn behandelt worden?
Also es ist so, dass im Prinzip relativ schnell klar gewesen ist, also sie durften nicht einfach so in das Werksgelände reinlaufen, sondern die jeweiligen Vorgesetzten haben sie einzeln abgeholt an der Pforte. Und man hat sie dann an ihre neue Arbeitsplätze gebracht, die zum Teil weit entfernt von ihren alten Arbeitsplätzen gewesen ist und mit im Prinzip mit ihren jetzigen oder ihren alten Aufgabengebiete überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Eine Kollegin sitzt jetzt dort bei ihrem Chef direkt am Ende des Schreibtisches, ja, hat einen Bildschirm dastehen und einen Computer, ja, wo keine Programme drauf sind. Und das ist eine Konstrukteurin gewesen, ja, die komplexe Anlagen im Prinzip konstruiert hat. Die hat kein CAD mehr drauf, die hat noch nicht mal ein Mail-Programm, noch nicht mal die Office-Programme, die gängigen Büro-Office-Programme sind auf diesem Rechner installiert. Muss ich abmelden, wenn sie zur Toilette geht, darf mit den Kolleginnen und Kollegen nicht reden. Und das ist das Schlimme, weil auch die Kolleginnen und Kollegen haben ein Redeverbot bekommen.
Das heißt, weg vom alten Arbeitsplatz hin zu neuem Arbeitsplatz, zu neuen Nicht-Kollegen, sprich eine ziemliche soziale Isolierung.
Richtig, genau. So kann man das genau nennen. Der eine Kollege ist, sitzt jetzt neben einem Abfallcontainer, ja, im Prinzip in der Produktionshalle drin, hat man drei Stellwände hingestellt, da hat man Schreibtische dahinter gestellt, der steht direkt neben dem Abfallcontainer, neben dem Altpapiercontainer. Und auch Bildschirm und Telefon, aber keinerlei Programme auf den Rechnern.
Jetzt haben sie am Dienstag eine Pressekonferenz gegeben.
Ja.
Und da sind jetzt auch hier 25 Stopper-Mitarbeiter aufgetaucht.
Richtig.
Das heißt in der Firma selber, und die wollten hier für die Firma praktisch sprechen. Sprich, in der Firma selber ist die Kacke wirklich am Dampfen.
Das kann man genauso sagen. Also da ist die, wenn man das wirklich so das Wort in den Mund nehmen will, muss man wirklich sagen, da ist die Kacke am Dampfen jetzt. Und ich habe auch von meinem Hausrecht Gebrauch gemacht, weil ich hätte da kein Problem gehabt, wenn die sich vorher angemeldet gehabt hätten, dann hätte ich auch die Räumlichkeiten dementsprechend gesucht, dass da mehrere Kollegen von der Firma Stopa kommen, habe ich überhaupt kein Problem. Ich hatte auch damals am 9. Dezember war das, wo das Gerichtstermin war, mit zweien, die auch am Dienstag da dabei gewesen sind, mindestens 20 Minuten geredet, habe ich gesagt, gebt mir eine Möglichkeit, dass ich alle Kolleginnen und Kollegen der Firma Stopa informieren kann. Weil das haben sie angeprangert, dass sie keine Informationen bekommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, gebt mir eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit haben sie mir nicht gegeben und dann sind sie am Dienstag aufgetaucht. Und habe ich gesagt, das kann ich so nicht zulassen. Ich würde gern mit Ihnen separat reden, und zwar mit allen Kolleginnen und Kollegen und nicht nur mit diesen, die hier aufgetaucht sind, weil das kann ich Ihnen sagen, welche Kolleginnen und Kollegen das gewesen sind. Ja, das waren nicht, ich behaupte, dass es nicht die Kolleginnen und Kollegen gewesen sind, die große Mehrheit vertreten, sondern das waren Geschickte von der Arbeitgeberseite.
So zur Situation hier in der Firma. Jetzt geht es natürlich über die Firma hinaus. Das heißt, es geht hier tatsächlich um Betriebsräte. Die Firma sagt, sie möchte im März hier Betriebsräte wählen lassen. Dann natürlich eben ihre Betriebsräte, so sieht es zumindest aus. Und die gewerkschaftliche Arbeit wird zumindest hier massiv behindert. Was macht ihr weiter? Wo setzt ihr jetzt an?
Jetzt muss ich mir gerade die Frage nochmal, die habe ich jetzt akustisch, ist die nicht ganz richtig bei mir angekommen?
Ja, das ist natürlich jetzt hier die Situation in der Firma selber, aber es geht natürlich auch um den Betriebsrat an sich.
Ja.
Das heißt, da wurden Betriebsräte, die sich gemeldet haben, hinterher auf gut Deutsch gesagt gemobbt. Und man will mit diesen Menschen nicht mehr zusammenarbeiten in der Firma, sprich, die machen weiter, bis sie draußen sind. Und das ist natürlich nicht eine gute Lage, wenn ich jetzt hier Betriebsrat selber werden möchte.
Genau.
Und dann kann man natürlich so nicht auf sich sitzen lassen. Das heißt, was macht ihr jetzt weiter?
Ja gut, das ist jetzt die große Frage. Also klar ist, dass Betriebsratswahlen stattfinden werden. Ja, also wir von der IG Metall haben ja lediglich dafür gesorgt, dass ein Wahlvorstand ins Leben gerufen wird. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Und ein Wahlvorstand ist gegründet worden und es werden jetzt dort Betriebsratswahlen durchgeführt. Wir von der IG Metall sind aber immer noch der Meinung, dass es hier sehr stark die Geschäftsleitung eine Behinderung der Betriebsratswahlen durchführt, weil Sie müssen sich überlegen, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Betrieb verblieben sind, die sind ja so eingeschüchtert, ja, von den ganzen Machenschaften der Herren Geschäftsführer und Personalleiter, dass die sich ausrechnen können, dass wenn sich da jemand aufstellen lässt als Betriebsrat, was das hinterher für eine Arbeit ist. Und da können wir so nicht ganz tatenlos zusehen und müssen die Geschäftsleitung in die Schranken weisen, dass es so nicht geht. Aus dem Grund haben wir auch, sind wir von dem Vergleich zurückgetreten und haben auch wieder erneut Strafanzeige gestellt.
Ich habe was gelesen, eine Verhandlung ist für den 17. und 24. Februar angesetzt.
So sind jetzt die ersten Termine gewesen, ja. Also der eine Termin war in dem Hauptfacherverfahren von den Kündigungen, weil, wie gesagt, auch die Kolleginnen und Kollegen sind von dem Vergleich zurückgetreten. Das heißt, es ist wieder ein Zustand wie vor dem 9. Dezember eingetreten und die Richterin konnte aus diesem Grund auch relativ schnell wieder einen Termin vor dem Arbeitsgericht einberufen.
In der Firma Stopa in Aachen soll es keinen Betriebsrat geben. Ihr hörtet ein Interview mit Uwe Acker von der IG Metall.
It's the consensus you can't challenge unless there's consensus to back up your evidence. Now don't ask stupid questions, especially when you know the answers. It's not you, it's not me. Reality, reality. TV programs and movies. It's love not being perfectly reciprocated and things being more complicated than they seem, maybe less. Now don't ask stupid questions, especially when you know the answers. It's not you, it's reality, reality.
Der Fall der abgeschobenen Familie Ahmetović, der derzeit Wellen schlägt, ist zwar ein besonders inhumaner, aber bei weitem kein Einzelfall. Zum Beispiel sollten auch zwei Roma-Familien Konstanz verlassen. Darunter waren 7 minderjährige Kinder. Wahrscheinlich auch durch die Debatte im Zug der Abschiebung der Familie Ahmetović wurde die drohende Abschiebung in Konstanz vorerst ausgesetzt. Wir sprachen mit Jürgen Weber vom Arbeitskreis Roma Solidarität Konstanz über den Fall, die Stimmung unter Roma in Konstanz und die Forderung nach einem humanitären Bleiberecht für eine große Opfergruppe des Nationalsozialismus.
Bis zum heutigen 6. Februar sollten zwei Roma-Familien in Konstanz verlassen. Darunter waren 7 minderjährige Kinder. Gestern Abend kam aber zumindest in diesem Fall eine erfreuliche Nachricht, Jürgen.
Ja, also wir haben zunächst erreicht, dass es eine Aussetzung der Abschiebung für die Familie gibt, die, um Zeit zu gewinnen für ein Bleiberecht dieser zwei Familien zu kämpfen.
Aussetzung der Abschiebung heißt aber trotzdem nicht, dass diese beiden Familien jetzt in wirklicher Sicherheit sind, oder?
Es gab die Ablehnung der Asylanträge offensichtlich unbegründet nach der neuen Gesetzeslage der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Da haben sich ja auch die ganzen Fristen verkürzt, die juristischen Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Und wir hatten schon nach einer Woche die Androhung der Abschiebung, das wäre mit heutigem Tage. Und wir haben dann über einen Landtagsabgeordneten der Grünen erreicht, dass das Innenministerium zugesichert hat, dass es die Abschiebung ausgesetzt ist. Das hatte natürlich auch den Hintergrund, dass dieser Freiburger Fall für doch einige Unruhe innerhalb der Grünen und der Landesregierung geführt hat.
Richten wir den Blick mal auf die Betroffenen, auf die zwei Familien. Was kannst du über diese zwei Familien sagen?
Die zwei Familien sind noch nicht allzu lange hier, also 6 und 9 Monate. Allerdings gehen die Kinder hier zur Schule oder in den Kindergarten. Es sind beides Familien, die in Serbien und in Mazedonien keine Wohnung haben. Sie würden also unmittelbar in die Obdachlosigkeit und Mittellosigkeit abgeschoben. Und ich möchte auf einen Aspekt hinweisen. Wir hören dieser Tage immer von der Bundesregierung, dass Griechenland die Verträge einhalten sollte, die internationalen. Deutschland hat nach langem die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet, in der es absolut verboten ist, Kinder, die keinen Zugang zu Bildung, keine sichere Versorgung haben, in diese Länder abzuschieben. Und Deutschland hält sich hier auch nicht an diese UN-Kinderrechtskonvention und das fordern wir vehement ein.
Jenseits von dieser Familie steht jetzt wohl am 24. Februar Baden-Württemberg weit die nächste Sammelabschiebung vom Baden-Airpark an. Befürchtet ihr auch Abschiebung von Roma aus Konstanz?
Ja, das ist natürlich ein Desaster, dass es nicht mal möglich ist, diesen Winterabschiebestopp durchzusetzen. Wir können uns natürlich auch hier in Konstanz nicht sicher sein, ob unsere Roma-Familien davon betroffen sind. Wir sind auch darauf angewiesen, dass wir über den Stand der Asylverfahren Bescheid wissen, um dann auch solche Schritte wie jetzt bei den zwei Familien einleiten zu können. Und wir erleben das in der Unterkunft. Es ist wirklich ein so ungeheurer Druck, ständig unter dieser Abschiebedrohung zu leben, nicht zu wissen, wie das Leben weitergehen soll, wo man ein Obdach finden kann. Das ist wirklich eine unmenschliche Tragödie und jeder, der nahe bei den Familien ist, wird das in dieser Form erleben.
Kommen wir noch einmal zu den zwei Familien, jetzt auf die Zukunft gerichtet. Seid ihr optimistisch, dass ein sicherer Aufenthaltsstatus für diese beiden Familien im Bereich des Möglichen liegt?
Ja, also zunächst mal gibt es die Aussagen von Innenminister Gall und von Ministerpräsident Kretschmann, dass niemand in die Obdachlosigkeit abgeschoben wird. Das sollten wir ernst nehmen und genau aus diesen Gründen und Abschiebehindernissen, die bei diesen Familien und anderen Familien vorliegen, sollten wir versuchen, ein humanitäres Bleiberecht durchzusetzen. Und wir für unseren Teil in diesem Fall dieser Familien und auch weiterer Roma-Familien werden da alles drauf setzen. Wir hatten im vergangenen Sommer eine Petition gestartet, alle Kinder bleiben hier und diese versuchen wir auch umzusetzen. Alle Kinder bleiben hier, alle Familien, alle Roma bleiben hier.
Du hast jetzt schon ein bisschen was angedeutet, was humanitäres Bleiberecht angeht. Auch der Fall zeigt wieder, das Asylrecht kann besonders Roma nicht ausreichend schützen, auch wenn ihre Lage in den jeweiligen Ländern schlecht ist, wenn sie massiver Diskriminierung ausgesetzt sind. Was sind eure Forderungen? Was muss geschehen, damit Humanität in Baden-Württemberg wirklich mal Vorrang hat?
Ja, ich denke, diese ganze Diskussion um Armut, um die Armutsflucht der Roma, die ist auf den Kopf gestellt. Was sind denn die Ursachen für diese Armut? Die Ursachen für diese Armut ist eine Diskriminierung in diesen Ländern. Kein Zugang zu Bildung, kein Zugang zur Arbeit, kein Zugang zu Wohnung. Eine ständige gesellschaftliche und institutionelle Diskriminierung, das muss man zur Kenntnis nehmen. Und diese Fluchtgründe, die müssen auch zum Tragen kommen. Und ich möchte auch noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Es handelt sich hier um eine Opfergruppe des Nationalsozialismus. Wir haben hier in Konstanz Roma-Familien, bei denen wir die Geschichte ihrer Vorfahren recherchiert haben, die in Konzentrationslager waren. Und es kann nicht sein, dass wir so mit einer Opfergruppe und unmittelbaren Nachkommen des Nationalsozialismus, der Gräuel des Nationalsozialismus und dem Holocaust an den Sinti und Roma umgehen. Diese Aspekte müssen wir einfach in die öffentliche Diskussion tragen und Roma als Gruppe nicht diffamieren, sondern aufnehmen und ihnen eine Perspektive bieten.
Das sagt Jürgen Weber vom Arbeitskreis Roma Solidarität in Konstanz. Mit ihm sprachen wir über Abschiebeandrohungen von Familien aus Konstanz.
Abschiebungen von Roma, nicht nur aus Freiburg, sondern auch aus Konstanz. Inzwischen ist der Fall einer Familie aus Langenargen, ebenfalls am Bodensee, bekannt geworden, die einen Abschiebebescheid für den 24. Februar bekommen hat. Die Familie wird durch diese Abschiebung auseinandergerissen werden, da der Familienvater sich noch im Asylverfahren befindet, die Frau mit den Kindern jedoch abgeschoben werden soll. Der besagte 24. Februar zeichnet sich ab als Termin für die nächste Sammelabschiebung vom Baden-Airpark nach Serbien und voraussichtlich auch Mazedonien. Immer noch mitten im Winter, immer noch kein Winterabschiebestopp unter dem grünen Kretschmann und dem SPD-Innenminister Gall. Mit dieser traurigen Nachricht endet Fokus Südwest. Mit der Ausgabe vom 12. Februar 2015 am Mikrofon verabschiedet sich Johanna für das Radio Dreieckland-Team. I'm sure they're right about the time I got figured out. They'll bring a stretcher in to carry my wrinkled corpse down. And I don't expect you'll pay your respects. You might have better plans, but you can't hurt a man when he's just scattered ashes in the sand. Smiles are waiting for me in a tall oak tree, but just before I start climbing, I hear a familiar voice saying it's your choice. But just so you know, I see lightning. How much time do you have left between 10 hours at a desk and 6 hours of rest? Enough to pretend it's the weekend and you can go spend what's left of your paycheck after they all come to collect. Smiles are waiting for me in a tall oak tree, but just before I start climbing, I hear a familiar voice saying it's your choice. But just so you know, I see lightning. Thank you.
nothing wise, but I think that's a lie. And sometimes you look at me as if something were wrong. What is it this time? The entire sun smiles away.